Wir haben letzten Sonntag eine Predigt gehört über zufriedene Menschen genießen die Schönheit. Und diesen Sonntag geht es weiter mit zufriedene Menschen bestellen ihren Garten. Christian hat es erwähnt, dass er die Idee von einem Buch von Andrew Page hat, die 5 Gewohnheiten von zufriedenen Menschen. Und so habe ich heute das zweite Thema. Da möchte ich zuerst gleich 3 Dinge klarstellen. Zufriedene Menschen bestellen ihren Garten. Ich habe im Duden nachgeschaut, das Wort bestellen hat im Duden 6 verschiedene Bedeutungen. Und die erste, an die wir wahrscheinlich meistens sofort denken, ist eben bestellen im Internet oder bei Ursula im christlichen Bücherladen. Darum geht es natürlich nicht. Das heißt also nicht, zufriedene Menschen bestellen ihren Garten, dass jetzt die, die noch keinen Garten haben, ins Internet gehen und sich irgendwo einen Garten bestellen. Sondern es geht eben um die letzte Bedeutung bei Duden zumindest, nämlich bestellen im Sinne von den Boden bearbeiten. Das heißt jetzt aber auch wieder nicht, dass die, die einen Garten haben, jetzt zur Gartenschau fahren, um sich noch bessere Ideen zu holen, wie man den Garten bearbeitet, sondern es ist klar, dritte Klarstellung, dass es hier nicht wörtlich um den Garten geht, ist nicht wörtlich gemeint, sondern dass also auch die, die keinen Garten haben, hoffentlich etwas mitnehmen und nicht jetzt abschalten und denken, es geht nur um die Gartenbesitzer. Der Text, der dazu gegeben wurde, ist 1. Mose 2,15. Und Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten von Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und ihn zu bewahren. Die meisten Übersetzungen sagen dort, statt bearbeiten, bebauen oder eben bestellen. Aber das Wort ist eindeutig Arbeit. Es ist das gleiche Wort wie in den 10 Geboten. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Es geht also um Arbeit. Letzten Sonntag um Schönheit und irgendwie scheint das das Gegenteil jetzt zu sein. Aber ich habe mir die Predigt, ich war nicht da, ich habe mir die Predigt im Internet angehört von Christian und da hat er schon darauf hingewiesen, dass also die Schönheit bewundern und genießen heißt nicht faulenzen, sondern es heißt eben auch arbeiten. Gott hat den Adam nicht nur in den Garten Eden gesetzt, um ihn zu genießen, sondern er sollte ihn auch bearbeiten. Er hat dann auch ein paar Beispiele gebracht für Schönheit. Manche davon hat er von dem Buch von Andrew Page, nämlich zum Beispiel der aufgeräumte Schreibtisch. Ehrlich gesagt, also das wäre für mich nicht das Erste, was mir einfällt, dass das Schönheit ist. Obwohl ich es ein bisschen nachvollziehen kann, weil mein Schreibtisch eben eher so Archäologie ist, wo man viel graben muss, bis man die Sachen findet. Also ich werde dann noch dran arbeiten und prüfen, ob das, was Andrew Page sagt, stimmt. Dass man dann zufriedener ist, wenn der Schreibtisch aufgeräumt ist. Es geht also um Arbeit. Gott hat Adam nicht in den Garten gebracht, nur um die Schönheit zu genießen, sondern auch um ihn zu bearbeiten oder pflegen, wie eine andere Übersetzung sagt. Das klingt eben tatsächlich nach Arbeit. Nur, es ist natürlich ein Unterschied zwischen ihm und uns, nämlich dass es heute, hat man den Eindruck, mehr Arbeit ist. Oder sollte man sagen, es ist eben anstrengendere Arbeit, weil die Folge des Sündenfalls eben das war, dass es Unkraut gibt und Ungeziefer gibt, Schädlinge gibt und so weiter, mit denen wir jetzt umgehen müssen. Ich habe eine Möglichkeit gefunden, dass man sich die Arbeit ein bisschen erleichtert, indem man so ein Schild aufstellt, Unkraut zu verkaufen, wegen hoher Nachfrage nur an Selbstpflücker. Aber ich weiß nicht, ob es funktioniert. Also, Gott hat nach dem Sündenfall Adam und Eva bestraft. Er sagt, weil du auf deine Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, obwohl ich dir das ausdrücklich verboten habe, vernimm das Folgende. Also ganz nebenbei, normalerweise ist es gut, auf die Frau zu hören, aber wenn sie was anderes sagt als Gott, dann halt nicht. Wegen dir sei der Acker verflucht. Um dich von ihm zu ernähren, musst du dich lebenslang mühen. Dornen und Disteln werden dort wachsen, doch bietet er dir auch Frucht. Es ist also hier entscheidend festzuhalten, dass nicht die Arbeit Fluch ist, sondern die Mühe, die jetzt dazugekommen ist, ist hier der Fluch. Die Arbeit war also vorher schon da. Und so wollen wir uns ein paar Fragen anschauen. Das erste ist, warum sollen wir arbeiten? Und das ist die Hauptthese von Andrew Page jetzt und die auch in diesem Text dann zum Ausdruck kommt, weil wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Und Gott hat gearbeitet. Am siebten Tag hatte Gott das Werk vollendet und er ruhte von seiner Arbeit. Nun, was war die Arbeit? Wenn man 1. Mose 1 und 2 liest, dann werden dann verschiedene Zeitwörter gebraucht, was Gott alles gearbeitet hat. Er schuf, er sprach, er machte, er setzte, er bildete, er pflanzte und so weiter. Es ist interessant, dass also auch hier Sprechen als Arbeit gesehen wird. Denn er hat ja nicht an jedem Tag etwas gemacht oder gebildet oder gepflanzt, sondern er hat auch an manchen Tagen nur, in Anführungsstrichen, gesprochen. Also auch Sprechen kann Arbeit sein. Christian hat mal ein geflügeltes Wort von John Stott zitiert über Pastoren oder Prediger. Und dort heißt es, 6 Tage kann man sie nicht sehen, am 7. nicht verstehen. Das ist so der Eindruck, den manche haben. Was tut denn der Pastor eigentlich so die ganze Zeit? Man sieht ihn eben nur am Sonntag. Und es ist interessant, es gibt Untersuchungen, wie viel Energie eine Predigt verbraucht für den Prediger. Ich habe noch keine gefunden, wie viel es für die Zuhörer verbraucht, aber es ist erstaunlich. Es ist also viel mehr, als wenn man sonst normal sich unterhält oder einen Vortrag hält. Es ist eine geistliche Herausforderung und es kostet also tatsächlich messbar mehr Energie, als wenn man es wirklich als geistlichen Auftrag sieht. Also wir arbeiten, weil wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Und Gott ist ein Arbeiter. Paulus braucht ja auch diesen Vergleich mit dem Garten. Er sagt, ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen, aber Gott hat es wachsen lassen. Wir sind also Gottes Mitarbeiter. So, Gott ist Arbeiter und wir haben das Vorrecht, seine Mitarbeiter zu sein. Natürlich könnte es Gott alleine, er braucht uns nicht, sondern er adelt uns, er ehrt uns, indem wir mitarbeiten dürfen. Denn ohne ihn, wie der Psalmist, wie der Salomo sagt, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann ist alle Mühe der Bauleute umsonst. Also Gott könnte ohne uns, aber wir können nichts, was wirklich sinnvoll ist, ohne Gott. So, warum sollten wir arbeiten? Aber zweite Frage, wie sollen wir arbeiten? Und das macht Paulus im Epheserbrief deutlich. Er sagt, ihr Sklaven, und das gilt jetzt nicht nur für die Sklaven, sollt euren irdischen Herren gehorchen. Achtet und ehrt sie und dient ihnen mit aufrichtigem Herzen, wie ihr Christus dient. Das heißt, er sagt in anderen Worten, also ihr arbeitet für irgendeinen Herrn, egal ob jetzt als Sklave oder als freier Tagelöhner oder was immer. Ihr arbeitet für einen Herrn, aber ihr müsst eigentlich im Hinterkopf haben, ihr arbeitet eigentlich für Christus. Das ist so ein bisschen wie wenn man früher, als es noch Knechte gab auf dem Bauernhof, einen Knecht fragen würde, für wen er arbeitet. Dann wird er wahrscheinlich nicht sagen, für die Kühe, obwohl er die Kühe füttern muss und Stall sauber machen muss, sondern er arbeitet für den Bauern. Dieser Vergleich ist natürlich, kann missverstanden werden. Ich vergleiche also hier nicht die Firma oder den Chef mit Kühen, obwohl manche sie ganz gerne melken würden. Aber der Punkt ist, es geht eine Etage höher. Wir arbeiten nicht für den Bauern, sondern wir arbeiten für den Herrn. Und das führt er dann noch weiter aus. Er sagt, arbeitet hart, aber nicht nur, um euren Herrn zu gefallen, wenn sie euch dabei sehen. Versteht euch vielmehr als Sklaven, die Christus gehören und die von Herzen den Willen Gottes erfüllen. Und ein drittes Mal, im nächsten Vers sagt er, arbeitet so bereitwillig, als würdet ihr Gott dienen und nicht Menschen. Denkt daran, dass der Herr jeden von uns für das Gute belohnen wird, das wir tun, ob wir nun Sklaven sind oder frei. Dreimal betonte er das hier, dass wir eigentlich nicht für Menschen arbeiten, egal für welche Firma oder ob wir selbstständig sind, sondern wir arbeiten eigentlich für den Herrn. Und unser irdischer Chef gibt uns vielleicht hoffentlich den Monatslohn, aber er sagt hier, Gott wird unsere Arbeit auch noch belohnen. Und das ist ein viel schönerer und viel besserer Lohn, ein unerschöpfliches Erbe, sagt Lukas in seinem Evangelium. Und nochmal in Kolosser 3, 23 sagt er, worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn ihr dient nicht Menschen, sondern dem Herrn. Das ist eine ganz neue Perspektive oder eine andere Perspektive über Arbeit. Aber er redet nicht nur von den 40 Wochenstunden, sondern er geht sogar noch weiter. Im Korintherbrief sagt er, was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt oder was es auch sei, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird. John Piper hat eine Predigt über, wie man Gott ehrt, indem man Orangensaft trinkt. Eine Antwort ist natürlich, indem wir Gott danken. Denn wer mir Dank sagt, bringt mir ein Opfer, das mich wirklich ehrt. Und das verbindet dann Paulus auch diese beiden Dinge im Kolosserbrief, wo er sagt, alles, was auch immer ihr tut oder sagt, soll im Namen von Jesus sein, das heißt also zu seiner Ehre, dem Herrn geschehen, durch den ihr Gott, dem Vater, danken sollt. Das ist also, wie wir arbeiten, unser Bestes geben, nicht für den menschlichen Chef oder Chefin, sondern für unseren himmlischen Vater. So der Slogan, do your best and forget the rest. Tu dein Bestes und dann kannst du alles andere vergessen. Aber wozu sollen wir eigentlich arbeiten? Nun, denke, das ist jedem klar, für unseren Lebensunterhalt. An die Thessalonicher schreibt er, schon damals haben wir euch den Grundsatz eingeschärft, und es ist interessant, damals, er war nur 3 Wochen in Thessalonik, haben wir euch den Grundsatz eingeschärft, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Das ist ganz entscheidend. Eine Übersetzung, die Neue Leben-Bibel, die ich sonst schätze, die sagt hier, wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Das ist natürlich völlig falsch. Das wird zwar oft so zitiert, aber das ist absolut nicht, was da steht. Denn es gibt viele Leute, die nicht arbeiten, weil sie nicht arbeiten können oder weil sie keinen Job haben. Nein, er macht ausdrücklich klar, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Das hat er ihnen eingeschärft, diesen Grundsatz. Wenn unsere Regierung diesen Grundsatz verstehen würde, würden wir uns viel Geld sparen und hätten viel weniger Arbeitslose. Weil es eben Leute gibt, die nicht arbeiten wollen. Also wir reden hier nicht von Arbeitslosen, die gerne arbeiten würden, aber keinen Job finden. Paulus lehnt hier Hilfe ab, denn damals gab es kein Sozialsystem. Er lehnt hier ab, dass die Gemeinde Leuten hilft, die nicht arbeiten wollen. Sie sollen Leuten helfen, die nicht arbeiten können, aber nicht solchen, die nicht wollen. Und er sagt dann weiter, trotzdem haben wir gehört, dass einige von euch kein geordnetes Leben führen, nicht arbeiten und sich nur herumtreiben. Sie alle fordern wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus nachdrücklich auf, einer geregelten Arbeit nachzugehen und für ihren Lebensunterhalt selbst zu sorgen. Also nochmal, die, die nicht arbeiten wollen, denen sagt er das nochmal nachdrücklich. Für einen Christen geht das nicht. Ein Christ kann nicht so leben. Warum? Weil er eben einen Herrn im Himmel hat. Und so soll er einer geregelten Arbeit nachgehen und seinen Lebensunterhalt selbst verdienen. Aber natürlich geht es weiter, nicht nur für sich selbst, sondern für die Angehörigen, für die Familie. Und an Timotheus schreibt er, wenn aber jemand sich weigert, für seine Angehörigen zu sorgen, vor allem für die, die mit ihm unter einem Dach leben, dann hat er seinen Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Da würde ich sagen, na, das ist ja eigentlich doch ziemlich klar. Selbst die meisten Nichtchristen würden dem zustimmen und sagen, ja, wir gehen arbeiten, damit ich die Familie versorge und so weiter und so fort. Aber Paulus hat noch einen Grund, warum wir arbeiten, und der wird leicht übersehen oder der ist auch sehr unbequem. In Epheser 4, 28 sagt er, wer ein Dieb war, soll nicht mehr stehlen. Gut, denke, das ist uns auch allen klar, hoffentlich. Und das gilt ja nicht nur für Geldtasche aus der Hosentasche ziehen, sondern es gilt für Steuerhinterziehung, Schwarzarbeit, Schwarzfahren mit der Straßenbahn und so weiter. Gibt es also viele Möglichkeiten, ein Dieb zu sein. Also wer ein Dieb war, soll nicht mehr stehlen, sondern hart arbeiten und mit eigenen Händen seinen Lebensunterhalt verdienen. Soweit alles klar. Jeder Nichtchrist würde hier, oder die meisten Nichtchristen würden hier auch zustimmen. Aber dann gibt er den Grund, warum. Warum sollen wir hart arbeiten und mit unseren eigenen Händen seinen Lebensunterhalt verdienen? Damit wir uns ein besseres Auto leisten können oder eben ein neues Smartphone oder was immer. Nein, er sagt, damit er Notleidenden davon abgeben kann. Und das wird man wohl bei Nichtchristen kaum finden. Und ich würde sagen, sogar bei Christen selten. Dass das der Grund ist, warum wir hart arbeiten, dass wir Geld verdienen, nicht nur um unsere Familie zu versorgen, sondern damit wir geben können, weil geben bekanntlich seliger ist als nehmen. Das stellt unser ganzes Wirtschaftssystem auf den Kopf. Denn unser Wirtschaftssystem ist mehr verdienen, damit man ein größeres Auto kaufen kann und einen Swimmingpool im Garten und so weiter und so fort. Und Paulus sagt, nee, mehr verdienen, damit wir mehr geben können. Und dann noch, wo sollen wir arbeiten? Und das ist jetzt der Punkt, wo der Garten in Anführungsstrichen kommt. Denn Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Das ist also jetzt im übertragenen Sinn. Adam sollte einfach dort arbeiten, wo Gott ihn hingesetzt hat. Und das gilt jetzt für uns alle. Egal, wo er uns hingesetzt hat. Dort sollen wir arbeiten. Dort sollen wir unser Bestes geben. Dort sollen wir Gott ehren durch das, wie wir unsere Arbeit tun und so weiter und so fort. Das ist jetzt völlig egal, wo es ist und was es ist. Wie groß oder wie klein, wie verantwortungsvoll oder was immer sonst. Christen unterscheiden aber interessanterweise oft zwischen geistlichen Berufen und säkularen Berufen. Es ist weit verbreitet. Zum Ersten braucht man eine Berufung, haben wir erst gerade gehört. Zum Zweiten komischerweise nicht. Und das finde ich eigentlich in der Bibel nicht. Da ist irgendwo dieses Denken dahinter, dass der eine Beruf ist eben irgendwie geistlicher als der andere. Da finden wir die bekannte Geschichte in Lukas 5, wo Petrus so seine Berufung kriegt, wo Jesus ihm sagt, von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Und also jetzt nicht mehr so wie bisher buchstäblich Fische fangen, sondern jetzt wirst du im übertragenen Sinn geistlich, einen geistlichen Beruf kriegen. Und das wird dann manchmal so verstanden. Also bisher hat er nur Fische gefangen, in Anführungsstrichen, und jetzt beruft ihn Gott zu Höherem mit dieser Geschichte. Ich denke, da ist diese Geschichte völlig falsch verstanden. Es ist stimmt, dass Gott hier oder Jesus hier für Petrus eine andere Aufgabe hat. Aber nicht, weil diese Aufgabe größer ist als die erste, sondern diese Geschichte will uns genau eigentlich fast das Gegenteil zeigen. Sie will uns zeigen, dass der normale Beruf Jesus mit drinnen ist und dass unser Erfolg von Jesus abhängt und dass das uns ermutigt, den anderen Schritt zu gehen, einen geistlichen Beruf zu nehmen. Denn deswegen sagt er dann in diesem Zusammenhang, du musst dich nicht fürchten, von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Das heißt, kann man sich ja gut vorstellen, ich denke, dass es heute noch vielen so geht, wenn sie überlegen, in die Mission zu gehen oder irgendeinen vollzeitlichen Dienst im Reich Gottes, dass sie überfordert sind, dass sie das nicht schaffen. Und da zeigt Jesus dem Petrus, schau, ich habe mehr Ahnung vom Fischen als du, obwohl du Fischer bist und ich Zimmermann. Und ich kann genauso einen reichen Fischfang geben, wenn du dich ganz in diesen Dienst stellen willst. Und dann noch als Letztes, wann sollen wir arbeiten? Und da, denke ich, ist in der Bibel die Antwort ziemlich klar, nicht immer. Denn In der Schöpfungsgeschichte haben wir, dass Jesus sechs Tage oder dass Gott sechs Tage gearbeitet hat und am siebten ruhte er. Das geht heute natürlich nicht bei jedem Beruf. Manche Berufe wird erwartet, dass man auch mal länger arbeitet, aber das Prinzip ist das gleiche, dass man abwechselnd arbeitet und ruht. Das war Jesus sogar wichtig. An einer Situation, wo so viel los war um die Jünger herum, da sagte Jesus zu ihnen, kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Ich denke, dass das gerade im Reich Gottes dann manchmal vergessen wird, dass Menschen so beschäftigt sind für Gott, dass sie keine Zeit mehr haben mit Gott. Und zu diesem Wann arbeiten, denke ich, gehört auch noch eigentlich das Wie lange, weil man dann manchmal hört, dass Christen gehen nicht in Pension. Und gemeint ist damit immer, die Vollzeitler gehen nicht in Pension. Das ist schon wieder ein bisschen komisch, dass also normale Christen, die dürfen in Pension gehen, aber die anderen Christen, also die vollzeitlich im Dienst des Herrn stehen, die dürfen nicht in Pension gehen. Da haben wir wieder diesen Unterschied, den es in der Bibel gar nicht gibt. Aber es gibt noch ein anderes dazu, dass Gott was völlig anderes sagt. Die Leviten sollen den Dienst im Heiligtum im Alter von 25 Jahren beginnen und im Alter von 50 Jahren beenden. Nun, ich denke nicht, das Entscheidende ist jetzt nicht die 50 Jahre. Wir haben eine höhere Lebenserwartung als damals. Und unser Pensionssystem würde das nicht erlauben, dass wir mit 50 in Pension gehen. Zumindest für die meisten nicht. Aber das Prinzip ist klar. Er sagt weiter, sie dürfen ihren Stammesbrüdern dann zwar bei der Ausübung ihres Dienstes helfen, also auch Georg darf jetzt noch predigen und andere, die schon in Pension sind, aber sie selbst dürfen nicht mehr in diesen Dienst eingeteilt werden, also angestellt sein, nicht mehr vollzeitlich arbeiten. Also das nur zu dem Thema, ob auch Prediger oder Pastoren oder Missionare in Pension gehen dürfen oder ob sie arbeiten müssen, bis sie tot umfallen. Aber dann noch zum Abschluss dieses Wort bestelle. Bestelle den Garten. Und dann fiel mir noch ein anderes Bestellen in der Bibel. So spricht der Herr, in diesem Fall zu Hiskia, bestelle dein Haus, denn du sollst sterben und nicht am Leben bleiben. Es geht also noch um mehr als nur im Alltag, Schreibtisch, Garten, Küche, was immer, in Ordnung zu bringen, sondern es geht um das ganze Leben, das in Ordnung zu bringen. Dann können wir wirklich zufrieden sein. Ich habe die Woche einen Ausschnitt von einem Buch gelesen von Jürgen Schmieder mit dem Titel Ich will in den Himmel oder als glückliche Kuh wiedergeboren werden. Das ist also offensichtlich kein christliches Buch. Der Untertitel ist, glaube ich, der demütige Versuch, ein religiöser Mensch zu sein. Aber darin schreibt er unter anderem, wenn ich einmal sterbe, und ich habe kürzlich nicht ohne Erschrecken festgestellt, dass ich mit ziemlicher Sicherheit einmal sterben werde und dass die ersten Anzeichen für den Verfall meines Körpers deutlich zu erkennen sind. Und ich denke, manche von uns können das gut nachvollziehen, also den letzten Teil, dass die Anzeichen des Verfalls schon zu erkennen sind, aber auch für die Jüngeren unter uns gilt der erste Teil, dass wir mit ziemlicher Sicherheit einmal sterben werden. Es gibt eine Ausnahme in der Bibel, die kannte der Jürgen Schmieder natürlich nicht, so wenn Jesus vorher wiederkommt. Aber dieses Leben wird einmal hier enden, egal was. Und das sollen wir bereit sein dafür, unser Leben in Ordnung bringen, unser Haus bestellen. Und dann können wir wirklich zufrieden sein. Und dann können wir uns freuen, so wie Paulus sagt im Philipper 1, am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei Weitem das Beste. Diese Zufriedenheit zu wissen, ich werde einmal bei Gott sein und dann in aller Ewigkeit ruhen können von den Werken, wie es in der Offenbarung heißt. Und das gilt also jetzt eben nicht nur für die Vollzeitler, sondern es gilt, wie gesagt, für jeden. Egal, was seine Aufgabe ist, egal, wie klein sie ist, egal, wie wenig er tun kann, aus gesundheitlichen Gründen, körperlichen Gründen, was immer. Das Entscheidende ist, dass wir das, was wir tun, für den Herrn tun. Und dann wird er einmal zu uns sagen, sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Wir dürfen hier zu seiner Ehre arbeiten und dann einmal in aller Ewigkeit mit ihm feiern.